Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind hier heute nach dem dritten Wettkampftag beziehungsweise kurz vor Beginn des letzten Spiels am heutigen Tag nehmen wir unseren aktuellen Podcast-Folge auf. Das bin ich natürlich nicht allein, so wie gewohnt meinen geschätzten Experten an meiner Seite, neben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, diesmal deutsche Mannschaft mitten in der Nacht gespielt. Du hast dir angeschaut, 4:30 Uhr morgens ging es los. Am Ende ein 33:25 Sieg der deutschen Mannschaft gegen Argentinien. Sieht klar aus. War es auch ein so klares Spiel?
Nee, vor allem in der ersten Halbzeit war das echt ziemlich zäh, sich das anzugucken. Da habe ich es auch teilweise bereut, so früh aufgestanden zu sein. Also die erste Halbzeit war echt kritisch. Also das war nicht gut von der deutschen Mannschaft, vor allem so die erste Viertelstunde. Da lag man dann auch mit 2 Toren hinten. Ja, der Rückraum, der Positionsangriff, da ging gar nichts. In der Abwehr war es okay. Wolfer war eigentlich ganz gut auch direkt im Spiel. Man hat halt nicht so den Zugriff bekommen. Dann kam so ab der 15. Minute Drucks für Kühn und ab da ging es dann voran. Also so direkt die erste Aktion von Drucks, 1-gegen-1, mit Tempo in die Abwehr, Zeitstrafe rausgeholt. Da hat man gemerkt, okay, jetzt könnte es vielleicht besser werden. Wurde es dann auch etwas besser. Bis zur Halbzeit konnte man das Ganze dann zumindest schon mal drehen auf 14:13 und danach war es ähnlich wie bei den Argentiniern im ersten Spiel gegen Frankreich, wo sie auch mit 2 Toren hinten lagen zur Pause. Dann hat man gemerkt, okay, da fehlt zum einen die Qualität, aber zum anderen auch so ein bisschen die Luft, das Tempo mitzugehen. So ab der 40. konnte sich die deutsche Mannschaft dann gut absetzen und peu à peu diesen 8-Tore-Vorsprung herausarbeiten. Und man muss auch fairerweise sagen, man hat dann in der zweiten Hälfte auch besser gespielt. Philipp Weber hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, sowohl als Passgeber als auch als Torschütze. Am Ende für ihn 4 Tore und 5 Assists, also sehr, sehr gute Leistungen. Ansonsten die Außen, Schiller 7 Tore, Kastening 7 Tore, Weinhold mit 5 Toren. Also das liest sich alles schon ganz gut. Aber das nächste Spiel ist gegen Frankreich für die deutsche Mannschaft. Da wird so eine erste Halbzeit nicht ungestraft, wird man mit so einer ersten Halbzeit nicht ungestraft davonkommen. Da muss dann wieder die Leistung her, die gegen Spanien da war. Also so das Fazit ist, man hat deutlich gewonnen, aber man hat deutlich schlechter gespielt als gegen Spanien. Man hatte halt den richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht ist es jetzt auch der perfekte Warnschuss quasi für die Mannschaft und das perfekte Warnsignal. Aber ja, auch hier, wie gesagt, zweite Halbzeit, man kann was Positives rausziehen, aber vor allem in der ersten Halbzeit, da sieht man, da fehlt noch ein bisschen was und muss noch ein bisschen was gearbeitet werden.
Ja, so ungefähr liest sich es auch für mich. Ich habe es ein bisschen anschauen können, natürlich nicht alles, nicht in voller Länge wie du, aber auf jeden Fall auch mal reingeschaut und da ist mir Ähnliches aufgefallen. Ich meine, rein wenn du dir die Zahlen anguckst, denkst du, okay, 73% Wurfquote ist gut, auch Andy Wolf doch schon angesprochen, 12 Paradequote von 33%, das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Also da waren schon gute Leute mit dabei, man hat es auch diesmal besser gekriegt, die Außenspiele mit einzubinden. Wenn man jetzt mal guckt, 9 Würfe, diesmal nur ein einziger, den Timo Kastening nicht verwandelt hat, Marcel Schiller und er mit 7 Toren jeweils die besten Schützen, also das spricht schon dafür, dass man da zumindest die Außen hat ein bisschen besser einbinden können, aber ja, vielleicht war es auch der Gegner, dass man sagt, okay gut, das machen wir jetzt mal eben so im Vorbeigehen Argentinien, aber da hat man dann glaube ich dann relativ schnell festgestellt, ja, das geht doch nicht so einfach, aber immerhin die zweite Halbzeit war dann ja besser, auf die man dann auch vielleicht eher aufbauen sollte und das sollte dann auch eigentlich Hoffnung geben für Frankreich, denn das wird ja nochmal eine andere Aufgabe und vor allen Dingen vielleicht auch noch eine andere Toteleiste als bei Argentinien.
Ja, das, ja, ja, mal schauen, ne? Also französischen Torhüter, es ist ja immer so eine Sache. In dem Spiel von den Franzosen, ja, war's okay, aber das lag dann teilweise auch so ein bisschen an den brasilianischen Würfen. Deswegen, na, mal schauen. Also ich denke mal, das Torhüter-Duell müsste die deutsche Mannschaft eigentlich relativ locker gewinnen können, wenn mindestens einer von beiden, Bitter oder Wolf, zumindest auf normalem Niveau ist. Von daher, das könnte schon mal ein Vorteil sein. Aber ja, wie gesagt, also Vor allem in der Abwehr muss dann ein bisschen schneller der Zugriff gefunden werden, direkt von Beginn an, weil sonst kann es dir passieren, dass dir ein Mem, Rivelli da die Dinger um die Ohren hauen und dann kann es auch relativ schnell, relativ böse aussehen, aber schauen wir mal.
Ja, da hast du recht und das ist eigentlich, bevor wir jetzt auch auf das Spiel Frankreich gegen Brasilien eingehen, das erste in der Nacht, ja, lass uns noch kurz über eine Szene sprechen, die nicht für Diskussion gesorgt hat, aber zumindest überraschend gewesen ist. Rote Karte für Uwe Gensheimer, nachdem er eigentlich nur für den 7 Meter reingekommen ist. Tote am Kopf getroffen, die Schiedsrichter haben rote Karte gegeben. Richtige Entscheidung, deiner Meinung?
Ja, absolut. Also klar, der Kopf bewegt sich aber halt auch nur minimal. Es ist ja diese Regel, dass sich der Torwart wirklich seitlich bewegen muss. Wenn der Ball dann an den Kopf geht, ist es keine rote Karte. In dem Fall hat er sich eigentlich nicht bewegt. Von daher, ja, perfektes 200. Länderspiel. Irgendwie 15 Sekunden Spielzeit. Ein Wurf, verworfen, rote Karte. Ja, kann man mal machen. Ja, gut. Also einerseits natürlich komplett unnötig und sollte ihm nicht passieren. Andererseits kann es natürlich passieren. Und ich denke mir jetzt mal nicht, dass es so gewollt war. Das würde ich ihm nicht unterstellen. Von daher, ja, bitter für ihn. In dem Spiel relativ egal, weil es die Mannschaft auch vorher und nachher ohne ihn gut gemacht hat. Wie gesagt, Marcel Schiller war gut in Form, von daher, ja, ist es halt, ja, einfach eine bittere Situation.
Genau, denke ich auch, bittere Situation abhaken. Ich meine, es ist ja keine Sperre, die es jetzt nach sich zieht, sondern quasi durfte er den nur in dem Spiel nicht mehr spielen, aber braucht er auch nicht, weil in der Phase, wo der 7 Meter gefahren ist, war das Spiel sowieso eigentlich schon entschieden, deswegen alles gut, ich denke, jetzt ist mir jetzt auch ein besseres 200-Länderspiel geblieben, aber so wird es mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, auch wenn nicht unbedingt positiv, aber zumindest wird er da auf jeden Fall immer dran denken müssen wahrscheinlich. Demnach lass uns dann jetzt zum Spiel der Brasilianer gegen Frankreich kommen. Wir hatten es ja schon gerade kurz angesprochen, am Ende Frankreich gewonnen, 34-29. Mit Zahlen anguckt, nochmal bessere Wurfquote als die Deutschen mit 76% Torhüter, insgesamt 31% Quote, 13 Bälle, Gerard 6, Guarantee 7 gehalten. Also sieht auch eigentlich da relativ gut aus, aber du hast schon angedeutet, die Brasilianer waren jetzt nicht unbedingt der schwerste Gegner.
Ja, also von Beginn an waren die Brasilianer einfach nicht im Spiel. Also nach 5 Minuten stand es 1-3 für die Franzosen, nach 10 Minuten 3-6 und 4 Ballverluste in Folge dann in der Anfangsphase auch von den Brasilianern. Da war es dann relativ einfach für die Franzosen ins Spiel zu finden. Dann das 8-4, also wenn man dann die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuschauen, dieser Armzug von Dikamem ist einfach unfassbar. Das war ziemlich stark. Stark war auch Gerard in der Anfangsphase, also der hatte nach einer Viertelstunde eine Quote von 50%. Das zum Thema französische Torhüter, also er kann es ja, er zeigt es halt nur nicht konstant. Das ist ja, wie gesagt, generell das Problem dieser französischen Mannschaft, die Konstanz. Aber ansonsten, ja, es war auch ein dankbarer Gegner. Wie gesagt, die Brasilianer haben mir überhaupt nicht gefallen in der Offensive. Ja, das ist dann schon wieder so ein bisschen das Brasilien, was man in dem Vorbereitungsturnier gesehen hat. Und trotzdem muss man dann auch sagen, dass die Franzosen eine Schwächephase hatten vor der Pause, deswegen auch nur mit 3 vorne lagen. Also es hätte auch eigentlich zur Pause schon 5-6 Tore sein können bis müssen. Nach der Pause haben sie dann angezogen, sind dann in den ersten 11 Minuten auf 7 Tore weggezogen und dann war das Ding auch vorbei. Gentil, auch ganz lustig, hat in der 50. und 51. Minute 2 Würfe aus dem Rückraum in Folge festgehalten. Auch sehr, sehr bitter, aber es zeigt halt auch, dass die Brasilianer einfach nicht auf dem Niveau waren, das man zum einen braucht, um Frankreich irgendwie gefährden zu können und auch, dass sie eigentlich in der Lage sind, auch abzurufen. Von daher absolut verdienter Sieg, aber halt hier auch ein Gegner, der sehr dankbar war. Und wie gesagt, die Franzosen haben jetzt beide südamerikanischen Teilnehmer bespielt, beides am Ende souverän gewonnen, aber hatten hier und da auch ihre Schwächephasen drin. Also wie gesagt, wenn die deutsche Mannschaft wieder so spielt wie gegen Spanien oder in Teilen auch in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Argentinien, sehe ich da auf jeden Fall realistische Chancen, dass man da einen Punkt oder beide Punkte mitnehmen kann.
Ja, das sehe ich eigentlich auch. Und ich meine, man muss sich angucken, 18 Turnover, die haben die Franzosen produziert. Gut, die Brasilianer mit 17 auch nicht viel weniger, aber das ist dann schon natürlich etwas, wo man es natürlich im Auge behalten muss. Das ist schon natürlich schon, ich meine, gut, wenn du anguckst, allein Nikola Krabatic hatte schon 6 Turnover alleine produziert, das ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl, aber ich denke schon, dass Frankreich auch schon anfällig ist. Klar, natürlich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Brasilien oder Argentinien kleinreden, aber das war jetzt auch von beiden nicht unbedingt die beste Leistung, die sie gezeigt haben. Also von daher, ich denke schon, dass wenn Deutschland die Leistung wie gegen Spanien zeigen kann, dann auf jeden Fall in der Lage ist, auch Frankreich zu besiegen. Also das ist auf jeden Fall möglich, denke ich. Und ja, ich denke, das wird ein wichtiges Spiel auch vor allen Dingen, denn mit Blick auf die Gruppe, Tim, müssen wir sagen, Spanien hat gewonnen. Knapp gegen Norwegen 28 zu 27. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr gut gewesen, weil somit ja der direkte Konkurrent um Platz 2 mit Norwegen natürlich dann auch jetzt keine Punkte gut machen konnte, wodurch man jetzt immer noch ja in Contention ist, um Platz 2 sich zu holen.
Und es war ein fantastisches Spiel.
Ja.
Das ging echt hin und her. Wie gesagt, am Ende die Spanier mit dem 28 zu 27, 7 Meter nach der Sirene. Zweites Spiel, zweites Mal 28 27. Auch das muss man natürlich auch erstmal so machen von
Dauerrenner.
den Spaniern. Ja, also das ist halt auch so ein bisschen die Erfahrung in diesem Kader. Absolut. Vor allem Entre Rios ist in der Schlussphase auch gut vorweggegangen. Aber man muss schon sagen, dass die Norweger das vor allem in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt haben. Also sind super in die Partie gekommen. Vor allem Bergerud hat überragend gehalten. Von den ersten 6 Würfen hat er 5 pariert in den ersten 10 Minuten. Deswegen eine 5-1-Führung für Norwegen. Und danach kamen die Spanier dann besser ins Spiel. Perez de Vargas hat einen 7 Meter von Sargosen gehalten, der auch ein mittelmäßiges Spiel, beziehungsweise bisher auch ein mittelmäßiges Turnier hat für seine Verhältnisse. Und ich hatte so ein bisschen, zumindest in der ersten Halbzeit, das Gefühl, dass Norwegen eigentlich alles unter Kontrolle hatte. Und in den letzten 5 Minuten vor der Pause kamen dann so einige Ungenauigkeiten rein. Und deswegen dann auch nur ein Tor die Führung für die Norweger zur Pause. Corrales auf der anderen Seite, also die Quoten von beiden Torhütern, dieses Torhüter der El Bergerud gegen Corrales war auch unfassbar. Also in der ersten Halbzeit Bergerud 9 Paraden, 41%, Corrales 7 Paraden, 35%. Also das ging dann bis zum Ende auch so. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Und dass es dann am Ende nochmal so knapp werden würde, hätte ich dann so in der 50. auch nicht gedacht, als die Spanier dann mit 2 Tempo-Gegenstoßtoren in Folge weggezogen sind. Und dann mit 3 vorne lagen. Ja, schien es auch wieder entschieden. Aber da haben die Spanier tatsächlich dann doch nochmal ein bisschen nachgelassen. Mit einem Fehlwurf, als das Tor leer war der Spanier und Jöndal dann nochmal auf einen Rückstand stellen konnte aus Sicht der Norweger. Und ja, am Ende, wie gesagt, Dushebaev macht das sehr, sehr gut, zieht mehrere Norweger auf sich, legt den Ball auf Figueras am Kreis und ja, der wird dann natürlich mit allen Mitteln irgendwie gestoppt. Nicht fair, dementsprechend der 7 Meter geht okay. In dem Fall, die Norweger haben sich auch beschwert, dass Dushebaev einen Schrittfehler gemacht hat. Ich habe es nicht gesehen, ausnahmsweise bei Dushebaev. Von daher denke ich mal, geht das okay. Und auch, ja, auch wieder, also Spanien hat jetzt zwar 2 Siege, aber auch 2 durchaus glückliche. Also die hätten sie genauso verlieren können. Klar, sie haben phasenweise auch gut, sehr, sehr gut gespielt. Aber auch das ist jetzt noch nicht das Top-Top-Top-Team bisher, finde ich. Also das ist schon ja, sehr interessant. Natürlich kann man dann auch sagen, okay, sie haben jetzt gegen Deutschland und Norwegen gespielt. Das muss man halt auch erstmal gewinnen. Aber ja, ich glaube, das könnte zum Beispiel gegen Frankreich dann auch wieder sehr eng werden.
Das glaube ich auch. Was mich dann halt auch verwundert hat, dass sie dann auch in der Schlussphase so ein paar Ungenauigkeiten mit dabei hatten, was du so gar nicht gewohnt warst eigentlich von dieser erfahrenen Mannschaft, wo sie dann wirklich so ein bisschen nervös gewesen sind. Ja, und dann, ja gut, in der Situation, da war ja klar, dass der 7 Meter dann kommt, weil da wurde gefühlt dem Figueras das Trikot ausgezogen. Also das war wirklich dann so mehr eher Ringkampf als wirklich ein klassischer Handball, aber ja gut, am Ende wenn Spanien dieses Spiel mit 28-27 für mich auch noch nicht so überzeugend, dass ich sagen würde, okay, sie sind definitiv der Titelfavorit, aber sie haben halt zweimal halt Nerven bewahrt, in den entscheidenden Situationen haben noch das Richtige gemacht und ja, somit halt zwei Spiele für sich entscheiden können, hatten natürlich in Deutschland ein bisschen Glück mit den Pfiffen. Hier hatten sie dann auch Glück, das war, wobei das aber natürlich ein verdienter Pfiff gewesen ist, also es war schon ein klarer 7 Meter hinten raus, das muss man schon auf jeden Fall so zugeben und ja, am Ende stehen sie an Gruppe 1, ganz, ganz zwei wichtige Siege und somit ja, schicken sie sich so ein bisschen an, den Ersten in der Gruppe zu werden. Mal sehen, wie sie sich dann gegen Frankreich natürlich schlagen werden, dann später. Jetzt geht es ja erstmal ein bisschen einfacher für sie weiter. Und damit, Tim, lass uns dann in Gruppe B gucken, uns mit den Ergebnissen dort beschäftigen und den Blick dort auf das erste Spiel werfen. Dänemark gegen Ägypten, ja, quasi das Rematch vom WM-Viertelfinale. Diesmal ein bisschen deutlicher für Dänemark, die vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit richtig gut gewesen sind.
Jo, vor allem ja, Niklas Landin natürlich wieder mit einer absoluten Sahneleistung, wie man es von ihm gewohnt ist. Am Ende 14 Paraden, 36%, also auch da Torhüterleistung sehr, sehr gut. Aber lange war es auch wieder ein knappes Ding, so bis zur 40. Waren die Dänen immer so ein, zwei Tore vorn, vor allem nach der Pause. Und dann konnten sie sich erstmal so ein bisschen absetzen auf 3-4 Tore. Und trotzdem, also Ägypten hat es lange Zeit, wie gesagt, auch gut gemacht. Haben die Dänen für Probleme gestellt. Aber man muss sagen, vor allem in der Anfangsphase, zunächst waren Landin und vor allem Gitzel, der hat, glaube ich, angefangen das Spiel mit 5 von 5. Also das war stark. Mensah ist nach der Pause heiß gelaufen mit 3 von 3. Also diese Breite im Kader ist bei den Dänen halt auch wirklich unfassbar gut. Mikkel Hansen hatte eine schwache Anfangsphase in den ersten 13 Minuten, 2 von 7 nur. Und ich glaube, beide waren auch sogar 7 Meter. Also ja, das sah gar nicht mal so gut aus von ihm, aber umso beeindruckender ist es dann, dass sie denen das trotzdem dann am Ende so souverän runterspielen können. Und deswegen, ja, für mich Dänemark, wenn man sich den Kader anguckt, auch das, ja, irgendwie sollten sie theoretisch ja der Top-Favorit sein. Ich finde, sie haben bisher gut gespielt. Und ja, wie gesagt, Landin am Ende hat er noch einen Kopftreffer abbekommen, zwei sogar insgesamt in der Partie, weil er noch ein bisschen ja, durchgeschüttelt nach Abpfiff, hat sich so ein bisschen den Nacken gehalten. Ich hoffe mal, da ist jetzt nichts Schlimmeres. Nicht, dass er sich da irgendwie eine Gehirnerschütterung noch eingefangen hat. Aber warten wir mal ab, wie das aussieht. Er konnte auf jeden Fall wieder lachen, aber ich glaube, da ist dann auch das Adrenalin noch so hoch, dass man da vielleicht auch ein bisschen was wegschiebt von jeglichen Schmerzen oder sonst was. Aber ja, wie gesagt, also verdienter Sieg der Dänen, vor allem aufgrund eben der zweiten Hälfte, die wirklich sehr, sehr stark war.
Ja. Das denke ich auch. Also da haben sie es wirklich richtig, richtig gut gemacht. Matthias Gitzel natürlich, wollen wir nicht unerwähnt lassen, mit 8 Toren bei 9 Versuchen auch ein richtig, richtig starkes Spiel gehabt. Also es hat er wirklich, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also es sollte man auf jeden Fall schon mal hervorhoben. Und dann natürlich Mikkel Hansen, wie gesagt, 9 von 14 am Ende. Auch da gerade die Quote mit Sicherheit ausbaufähig. Aber insgesamt die Ägypter hat da leider keine tote Leistung mit dabei gewesen. Insgesamt eine 5-Paraden-Quote von 14%. Also dann wird es natürlich auch schwierig, wenn du halt keine tote Leistung hast, gegen Dänemark zu bestehen. Sie haben trotzdem alles gegeben. Das ist wirklich noch ein junges Team und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für sie weitergehen wird. Und lass uns dann über ja eine weitere Fast-Überraschung reden, Tim. Bahrain gegen Portugal. Und wieder, Bahrain war nah dran. Am Ende wieder knapp verloren. Wieder mit einem Tor. Enorm bitter für diese Mannschaft, die bisher wirklich viel, viel Spaß macht.
Absolut. Also es macht unfassbar viel Spaß, denen zuzugucken. Vor allem so in den ersten 5 Minuten fand ich das sehr faszinierend, wie sie aufgetreten sind, mit welcher Selbstsicherheit tatsächlich auch. Also sie haben nicht lange herumgespielt, wenn sie den Ball hatten. Sie sind wirklich gefühlt der erste Spieler, der in der Hälfte der Portugiesen den Ball bekam, ist sofort auf die Deckung, auf die Lücke in Richtung Tor. Das hat in den ersten 3 Angriffen wunderbar funktioniert. 2 Tore, 1 7 Meter. Beim 7 Meter, der zwar verworfen wurde, aber der Rebound war dann bei den Bahrainis, glaube ich.
ich wüsste aber auch nicht. Ich glaube auch Bahrainis.
Ich glaube. Auf jeden Fall war er beim bahrainischen Spieler den konnte er dann verwandeln. Also das war gut. Danach hatten sie 2 Ballverluste, dementsprechend lagen sie dann kurz mit 2 zurück. Dann hatten wiederum die Portugiesen kein Glück mit 3 Alu-Treffern. Auch das war so eine Geschichte des Spiels. Und vor allem hatten die Portugiesen in der Anfangsphase wirklich zum einen keine Torwartleistung. Humberto Gomez hat nichts gehalten. Deswegen kam Cap de Ville dann auch rein nach einer Viertelstunde. Und die Wurfeffektivität nach 15 Minuten war echt unfassbar. Also der Unterschied 78% bei Bahrain, 43% bei Portugal. Das war so der Unterschied. Deswegen ging Bahrain dann auch in Führung und sie lagen mit 2, mit 3 Toren vorne. Dann kam eben Cap de Ville rein und der hat so ein bisschen das Spiel dann auch mitgedreht und nochmal so ein bisschen für Sicherheit gesorgt. Am Ende 13 Paraden, 43%, überragende Leistung von ihm. Und ja, er hält vor allem 7 Meter, ich glaube 4 7-Meter am Ende haben die, hat Bahrain am Ende verworfen und das war dann natürlich ausschlaggebend, vor allem, weil eben wieder, so wie gegen Schweden, man hat die Chance, mit dem 7-Meter den Ausgleich zu erzielen und trifft nur die Latte. Das ist natürlich echt unfassbar bitter, aber ja, wie du auch gesagt hast, es sind quirlige, schnelle Spieler mit eben diesem ordentlichen Armzug. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, aber es ist, also sie könnten halt wirklich jetzt mit 2, wenn nicht sogar 3 Punkten dastehen und das wäre natürlich eine absolute Sensation gewesen. Ja. So, ja, wird es jetzt, denke ich, doch sehr, sehr schwer, das noch irgendwie diese große Sensation irgendwie weiterzukommen, zu schaffen. Aber ein Sieg gegen Japan würde ich der Truppe auf jeden Fall zutrauen.
Das denke ich auch. Also ich denke, Platz 5 sollte auf jeden Fall drin sein. Und wie gesagt, wenn du halt Platz 4 halt haben willst, dann hättest du halt dieses Spiel gegen Portugal gewinnen müssen. Und wie gesagt, die Chancen waren da. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Aber am Ende halt, ja, da musst du halt die 7 Meter halt reinmachen. 4 Fehlwürfe bei 7 Metern, das ist natürlich dann angesichts von 9 Möglichkeiten zu wenig. Und das müssen sie sich dann vorwerfen lassen. Klar, natürlich, das ist für sie mit halt auch noch eine andere Situation. Da musst du halt auch mental natürlich nochmal bereit sein, weil natürlich der ganze Druck dann auf dir lastet. Aber mir macht es viel, viel Spaß zuzuschauen. Ich würde hier noch einen Sieg wünschen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einen sehen gegen Japan und mal gucken. Denn ich denke, auch Dänemark und Ägypten werden sich mit halt auch nochmal umschauen, wie gut Bahrain ist und da bin ich dann sehr gespannt, wie es dann dort weitergeht, das Spiel. Was uns noch fehlt, ist Japan gegen Schweden, das hat jetzt gerade angefangen. Dann gucken wir natürlich, wie es dort ausgehen wird und machen jetzt eine kurze Pause und kommen mal zurück und beschäftigen uns dann natürlich mit den Frauenergebnissen vom Sonntag. Da wollen wir natürlich drüber reden, deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind jetzt zurück aus der kurzen Pause und wollen uns jetzt mit dem Frauenturnier beschäftigen, denn wir haben euch gesagt, wir wollen auf jeden Fall über Männer und Frauen in dem Fall berichten und wollen ja mit der Gruppe A anfangen, mit der Gruppe, die so ein bisschen die einfachere Gruppe ist und ja, Tim, das erste Spiel des Turniers, Niederlande gegen Japan, war eine klare Angelegenheit, 32-21 am Ende für die niederländische Mannschaft. Ja, da lief alles gut für die Niederländer und die Japanerinnen konnten ja überhaupt nicht mithalten mit der starken Mannschaft.
Nee, da ging von Minute 1 an eigentlich gar nichts. Also 18-10 zur Pause schon für die Niederländerinnen, die da eigentlich, wie gesagt, mit Anpfiff eigentlich wegmarschiert sind. Die Quoten der beiden Torhüterinnen unfassbar, Duindam mit 8 Paraden 42%, Tesvester 6 Paraden 38%, also das ist schon ziemlich stark. Sie sind auch die einzigen beiden auf dem Spielberichtsbogen, die keinen Treffer verbuchen konnten, also wirklich jeder durfte einmal irgendwie zumindest so ein bisschen ein Erfolgserlebnis haben, ist ja auch gut, um alle mal ins Turnier zu bekommen. Louise Abbing mit 7 Toren die beste Torschützin und ja, natürlich bitter für die Japanerinnen, aber gut, ich meine, die Niederlande ist halt auch wirklich eine der Top-Mannschaften, wahrscheinlich auch mindestens mal im erweiterten Favoritenkreis und von daher, ja, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht das Spiel, was man da gewinnen muss oder gewinnen kann. Die Wurfeffektivität ist natürlich echt bitter, 36% nur für die Japanerin, das ist schon wert, also das habe ich auch eher selten gesehen, von daher, da kann man eigentlich nur sagen, abhaken und ab ins nächste Spiel.
Ja, ich glaube, das sollten die Japanerinnen ganz, ganz schnell abhaken. Wie gesagt, gegen Niederlande ist sowieso schwer zu gewinnen. Wir haben sie als eine der Medaillenkandidatinnen aufgeführt. Deswegen ja, ganz, ganz schnell abhaken und möglichst schnell nach vorne schauen, weil da war wirklich nichts Positives. Also will der Trainer sein, dass die Mädels das schnell aus dem Kopf bekommen. Denn das war wirklich überhaupt nicht gut. Lass uns auf das nächste klare Spiel zu sprechen kommen. Norwegen gegen Südkorea. Das letzte Spiel in der Gruppe 39 zu 27. Und auch dort war die asiatische Mannschaft gegen die europäische Mannschaft absolut unterlegen von Beginn an.
Ja, absolut. Die Norwegerinnen haben so ein bisschen Zeit gebraucht. Nach 6 Minuten stand es 3 zu 2, weil auch Norwegen die beiden ersten 7 Meter verworfen hat. Eine Sache ist mir in dem Fall auch wieder aufgefallen: dieses Schützen der Außenspieler fand ich in der Situation ein wenig interessant, ein bisschen sehr schützend, aber gut, das ist generell so eine Geschichte, die man auch im Männerhandball diskutieren kann, wie ich finde. Ja, und also nach 11 Minuten zieht Norwegen dann komplett weg, 8 zu 3, und ab da war es dann wirklich auch entschieden, 14 zu 8 nach 22 Minuten, auch hier 18 zu 10 zur Pause. Und trotzdem muss man sagen, die Norwegerinnen haben definitiv noch Steigerungspotenzial. Nach 36 Minuten hatten sie 9 Ballverluste. Das ist definitiv zu viel. Also von daher, da hat man noch so ein bisschen, sollte man noch ein bisschen Augenmerk drauf werfen, dass das im nächsten Spiel besser wird. Insgesamt 16 Turnover, das ist deutlich zu viel. Und von daher, aber wie gesagt, wenn man dann trotzdem mit 12 Toren gewinnt, ist das jetzt oder kann man das mal hinnehmen.
Das denke ich auch. Ich meine, gut im Spiel war auf jeden Fall Silje Solberg. 18 Paraden, 43% Quote, richtig, richtig gut. Aber auch Kari Brazet-Dahle mit 11 Toren bei 14 Versuchen ein starkes Spiel gehabt. Also, das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Klar, da lief noch nicht alles ganz rund. Aber ich denke, wenn man fast 40 Tore wirft, dann hat man offensiv zumindest sehr, sehr viel richtig gemacht. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben sie dann vielleicht ein bisschen zu sehr rausgenommen, als dann relativ klar war, okay, wir gewinnen dieses Spiel ziemlich deutlich. Dann 17 Tore gegen Südkorea zuzulassen, bei allem Respekt vor Südkorea, aber es erschien mir dann doch ein bisschen sehr rausnehmen und die anderen ein bisschen machen lassen. Deswegen, ja, klarer Sieg dort, wie ein bisschen erwartet auch gewesen. Und ja, auch im dritten Spiel in der Gruppe, Tim, war es auch ein sehr deutliches Ergebnis. Am Ende 33 zu 22 für Montenegro gegen Angola. Aber da war es zumindest in der ersten Halbzeit spannender, denn 13 zu 12 zur Pause stand es dort. Also da hat sich dann erst in der zweiten Halbzeit der Klassenunterschied bemerkbar gemacht.
Ja, und ich fand, es war in der ersten Halbzeit auch ein sehr ansehnliches Spiel von beiden Mannschaften. Also das war sehr gut anzusehen. Bei Angola vor allem so 1-1-Situationen, durch die sie sich immer wieder auch herangekämpft haben, haben es, wie gesagt, über die erste Halbzeit sehr knapp gehalten. Und ja, da hat Montenegro auch noch ein paar technische Fehler mehr gehabt, die sie dann zur zweiten Halbzeit abstellen konnten. Auf der anderen Seite Angola, die einfach zu viele einfache Ballverluste dann hatten. Dann kam ziemlich schnell nach der Pause in den ersten 8 Minuten der 6 zu 0 auf für Montenegro, und dann war das Spiel auch entschieden. Montenegro hat dann auch jegliche Einladungen angenommen und über die erste und zweite Welle komplett ausgenutzt. 21 zu 13 nach 41 Minuten, 24 zu 16 nach 48 Minuten und dann eben am Ende dieses 33 zu 22. Bei Montenegro, Jovanka Radicevic mit 12 von 12, natürlich eine überragende Quote, und die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf der Außenbahn. Und ja, das ist auf jeden Fall in der Gruppe natürlich sehr interessant zu sehen, weil alle Spiele deutlich ausgegangen sind. Die Norwegerin aufgrund des einen Tor besseren Tordifferenz jetzt vorne. Aber ja, ich denke mal, ich bin gespannt, inwiefern Montenegro sich dann da halten kann und auch Norwegen und den Niederlanden Paroli bieten kann. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber ja, ich denke mal, das ist jetzt schon relativ klar, dass es für Japan, Angola und Korea eher um den Platz 4 geht, wer da noch irgendwie reinrutscht ins Viertelfinale, und die anderen drei machen die ersten 3 Plätze unter sich aus.
Genau, das denke ich auch. Gerade Nordmontenegro braucht dann gegen Niederlande und Norwegen eine bessere Torhüterleistung. Nur 24% Quote, 7 Bälle nur gehalten. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig, um dann wirklich den großen Favoriten in der Gruppe gefährlich zu werden. Also da müssen sie sich noch ein bisschen steigern. Auch Angola, die Torhüterleistung, oh, nicht gut gewesen, nur 23%. Wobei es dort immerhin 10 Paraden gewesen sind. Aber wie gesagt, auch da braucht man noch ein bisschen bessere Unterstützung einfach. Und natürlich auch die Wurfquote von 59%, auf jeden Fall ausbaufähig. Knapper war es dann da in der schwereren Gruppe. Wir hatten es ja schon gesagt, Gruppe B ist ein bisschen wie bei den Herren die Gruppe A, das ist ein bisschen mehr so die Todesgruppe. Ja, und das erste Spiel, Tim, da haben wir es direkt gesehen, unentschieden zwischen Brasilien und Russland, 24-24, war jetzt nicht ganz zu erwarten, dass Brasilien sich dort einen Punkt sichern kann gegen die russische Mannschaft.
Ja, und das haben die Brasilianerinnen nach dem Spiel auch so festgestellt und sind sehr, sehr glücklich über dieses Unentschieden. Und ja, man muss sagen, auch hier hohes Tempo zu Beginn, es war ein Duell auf Augenhöhe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Russen so leichte Vorteile hatten. Deswegen waren sie auch zu Beginn in der ersten Halbzeit immer wieder vorne mit ein, zwei Toren, konnten sich in der 18. Minute auch mal auf 3 Tore absetzen, aber danach Fehler und ein bisschen überhastetes Spiel bei den Russinnen, die Brasilianerin direkt wieder da. Die Torwartquoten in der ersten Halbzeit, in der 28. Minute, waren sehr interessant. Bei den Russinnen 31%, bei Brasilien 13%, und trotzdem lag Russland nur mit 2 Toren vorne zur Pause. Das zeigt eben auch, dass sie eben dann zu viele Fehler selbst gemacht haben im Spiel. Das fand ich auch über die gesamte Spieldauer sehr interessant. Beide Mannschaften haben die Gegnerin unfassbar oft zu Fehlern forciert und so eben einfache Tore hinbekommen. Und ja, in der zweiten Halbzeit kam dann bei Brasilien auch die Torhüterin-Leistung mit Ahrenhardt, die zum Faktor wurde. Auch wenn sie das zunächst noch nicht so ausnutzen konnten, stellen sie so ein bisschen das Offensivsystem um mit 2 Kreisläuferinnen und direkt im ersten Angriff Lücke durch eine Sperre zum Tor, Anschlusstreffer. Danach mit einem Reißen der Kreisläuferin, das zu einer Zeitstrafe führt, und danach kurzzeitig die Brasilianerin auf einmal vorne mit 2. Die Russinnen kommen zurück und in den letzten 2 Minuten tatsächlich kein Tor mehr auf beiden Seiten. Deswegen, wenn man sich das Spiel so anguckt, absolut gerechtfertigtes Unentschieden, 24-24. Kann man ja sagen, hätten sich die Männer mal ein bisschen was abgucken können, dass man am Ende eben keine Tore dann mehr wirft und sich einfach auf das Unentschieden einigt. Das wäre, glaube ich, in 2, 3 Spielen auch fairer gewesen.
Ja, bei den Herren auf jeden Fall. Nee, aber wer mir sehr gut gefallen hat bei Brasilien, war Bruna de Paula. Also die Wurfquote von 7 von 15 jetzt nicht die beste, aber war schon auf jeden Fall ein belebender Faktor, und man hat auch gemerkt, dass es immer wieder über sie gehen sollte. Die einzige, die aus 9 Meter Entfernung aus dem Rückraum getroffen hat, also schon jemand, den man vielleicht auch so ein bisschen im Auge behalten sollte. Also ich habe es mir schon mal dick aufgeschrieben für jetzt auch die nächsten Spiele, dass sie ein wichtiger Faktor einfach im brasilianischen Offensivspiel ist, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und sie hat auch wirklich das gut gemacht. Wie gesagt, ein paar Fehler zu viel auf jeden Fall, aber insgesamt auf jeden Fall schon eine spannende Persönlichkeit auf der Position. Und 24-24, das nimmt natürlich die anderen Favoriten natürlich sehr, sehr gerne mit auf, und die anderen Mannschaften freuen sich dann natürlich drüber. Und wenn wir dann auf das weitere favorisierte Team in der Gruppe gucken mit Frankreich, die haben das knappe Spiel am Ende für sich entscheiden können. 29-30 am Ende, aber auch da war es enorm knapp, was auch vor allem daran liegt, Tim, dann daran lag, dass Ungarn zum Schluss nochmal richtig rangekommen ist.
Genau, also es schien eigentlich relativ komfortabel für die Französin. Also man lag 5 Minuten vor Schluss mit 3 Toren vorne, dazu Ungarn in Unterzahl. Dann so ein bisschen der Momentum-Switch, eine überragende Parade von Biro im Tor von Ungarn gegen eine komplett freistehende Kreisläuferin. Und dann nochmal gegen eine Außenspielerin. So kam sie dann wieder ran, auch mit einem Ballgewinn. Also das war sehr, sehr knapp. Und dann hatten die Französinnen auch noch Glück, dass ein 7-Meter, an dem Biro mit den Fingern dran war, reinkullert zum 30-28, 37 Sekunden vor Schluss. Da war es dann eigentlich schon entschieden. 20 Sekunden Unterzahl für Frankreich dann noch, nachdem die Ungarn getroffen hatten. Aber ja, sie retten das dann noch so über die Zeit. Aber ja, das war tatsächlich ein gutes Comeback von Ungarn. Also auch in der ersten Halbzeit ging es rasant los. Also erstmal 4-0 für Frankreich, dann 4 Tore in Folge von Ungarn zum 4-4 nach 10 Minuten. Dann Leno, die ganz stark war mit einer 50%-Quote nach 15 Minuten. Also da war einiges drin zum Ende der ersten Halbzeit. Die Ungarinnen dann eben mit ein paar Ballverlusten zu viel. Deswegen dann der 3 Tore Rückstand. Aber ja, haben sich gut zurückgekämpft. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Und auch, wie gesagt, ein bisschen überraschend, dass es dann tatsächlich am Ende auch noch mal so knapp wurde. Und da können sie auf jeden Fall auch sehr gut drauf aufbauen. Und also die Gruppe, die könnte echt Spannung bis zum letzten Spieltag bieten. Ich glaube, ja, so das Gefühl, dass da auch eigentlich jeder jeden schlagen kann.
Ja, da bin ich bei dir. Also das ist wirklich eine sehr, 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 sehr spannende Gruppe auf jeden Fall. Auch die Torhüterleistungen hier waren echt gut. Beide haben wirklich gut pariert. Bei den Französinnen beide Torhüterinnen jeweils 7 Paraden. Insgesamt eine Quote dann von 33%, die französische Mannschaft hatte. Aber auch man muss auch einfach, du hast sie gerade angesprochen, Blanca Biro hervor, eben 10 Paraden, 33% Quote. Also das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Auf jeden Fall, also das könnte schon mit Sicherheit noch spannend sein in der Gruppe. Und lass uns dann auf das Spiel kommen, was ich vor der Partie gesagt habe, okay, das wird auch ähnlich eng wie die anderen zwei, am Ende aber relativ deutlich geworden ist. 24-31 verliert Spanien gegen Schweden und Tim, das hätte ich so jetzt nicht erwartet, weil ich da jetzt eigentlich schon beiden Mannschaften eher auf Augenhöhe sehe. Man merkt aber auch dort, Schweden, auch im Frauenbereich, sie sind auf einem richtig, richtig guten Weg und das ist vielleicht noch ein Team, was wir uns, was vielleicht überraschen kann, was wir uns doch dicker auf die Rechnung schreiben sollten.
Ja, absolut. Wir hatten ja auch schon in der Vorschau die guten schwedischen Testspielergebnisse vor dem Turnier angesprochen, dass man da die auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Aber man muss auch sagen, dass die Spanierinnen hier ihr Übriges auch dazu beigetragen haben, dass es so deutlich wurde. Also man hatte nach 20 Minuten beim Stand von 6-10 eine Wurfquote von 43%. Das ist erstmal absolut unterirdisch. Und in der zweiten Halbzeit gefühlt war die Verteidigung ein komplettes Chaos. Also man hat wirklich kein Mittel gegen das Tempo der Schwedinnen gefunden. Lag deswegen dann auch eine Viertelstunde vor Schluss mit 6 Toren hinten, eigentlich schon kurz nach der Pause auch mit 6 Toren hinten. Also das war, sie wurden quasi wirklich überrannt von den Schwedinnen und hatten dann in der Offensive selber einfach teilweise wirklich keine Ideen im Positionsangriff. Und so wird es dann natürlich schwierig, auf dem Niveau irgendwas zu holen. Von daher, Sie müssen sich auf jeden Fall deutlich, deutlich steigern, haben dazu auch mehrere 7 Meter verworfen. Also das, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Torhüterinnenleistung hatten. Also Navarro mit 8 Paraden 33%, Castellanos 5 Paraden 25%, vollkommen im Rahmen. Ist dann halt nur, ist dann halt ein bisschen bitter, wenn Johanna Bunzen auf der anderen Seite 11 Paraden und 32% hat. Auch das war sehr, sehr gut. Und bei den Schwedinnen einige Spielerinnen, die wirklich herausstechen konnten, sehr breit gefächert, auch einige Spielerinnen mit 6 und 5 Toren. Von daher, auch das ist natürlich positiv für die Mannschaft, dass sie da die Last auf mehrere Schultern verteilen können. Und ich bin gespannt, wie die Schwedinnen im nächsten Spiel dann auftreten und sich zeigen, ob sie das bestätigen können. Jetzt geht es gegen die Russinnen, also das ist das nächste wirklich schwere Spiel und ich glaube, danach wird man auf jeden Fall sehen können, wie groß die Chancen sind, dass Schweden generell in dem Turnier überraschen kann, aber so wie sie aufgetreten sind und auch so wie Russland jetzt aufgetreten ist, die sich ein bisschen schwer getan haben, ich denke, das wird auch wieder ein sehr, sehr enges und sehr schönes Spiel.
Ja, das denke ich auch. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde vor allem Karin Strombecker das richtig gut gemacht. 8 Assists, selbst 3 Tore geworfen. Also das hat auch echt Spaß gemacht, ihr zuzugucken, wie sie immer wieder ihre Nebenleute wirklich gut freispielen konnte. Also von daher, das ist eine schwedische Mannschaft, die vielleicht ähnlich wie die Herren überraschen kann. Vielleicht, ne? 2 Medaillen für den schwedischen Handball bei Olympia. Das wäre natürlich was ganz Besonderes auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Die Gruppe geht ja morgen weiter. Da gibt es mit Sicherheit auch wieder einige spannende und auch Duell auf Augenhöhe. Dort bin ich dann sehr, sehr gespannt, wie sich dann Schweden gegen Russland schlagen wird. Das Spiel 7:15 deutscher Zeit, also das kann man sich auf jeden Fall schon anschauen, bin ich ganz, ganz klar der Meinung. Also wenn ihr da schon wach sein solltet, unbedingt mal reinschalten, denn ich glaube, das wird ein enges Spiel, ein knappes Spiel und dann mal schauen, wer am Ende ja die Nase vorne behalten wird. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, es hat euch nicht gefallen. Wollen euch das auch jetzt im Zweitagesrhythmus einfach anbieten, dass wir immer über die Ergebnisse des Tages sprechen wollen. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie sich die weiterentwickeln, wie die deutsche Mannschaft natürlich spielt, dann gegen Frankreich und dann werden wir uns dann hier am Mittwoch wieder hören und dann gucken wir mal, ob es dann den Sieg gab, ob dann Deutschland wieder rankommen kann und sich eine gute Position erarbeiten kann fürs Viertelfinale. Ich bin sehr, sehr gespannt und bis dahin könnt ihr uns abonnieren und Freunden empfehlen. Rezension schreiben bei iTunes oder aber natürlich auch uns sonstiges Feedback geben, sowohl bei Twitter mit dem Handle Tim-Detmar23, beim Tim, und bei mir ist es SeppMaster56, und ja, ansonsten gerne natürlich auch bei iTunes uns Kommentare da lassen, und dann ja, hören wir uns dann in 2 Tagen wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.